Willkommen im neuen Jahr 2017. Ich freue mich total, dass so viele hierher gekommen sind am 1. Januar, wo 4 Millionen Berliner ihren Rausch ausschlafen wahrscheinlich oder so. Finde ich es ganz großartig, dass ihr einen Weg hierher gefunden habt und euch die Zeit nehmt, um das Jahr gemeinsam zu beginnen, um das Jahr mit Gott zu beginnen. Und das ist sehr wertvoll. Das Motto für das Jahr ist... Tja, das ist die Frage, ne? Ich ringe noch ein bisschen mit mir, was das Motto sein soll. Also ich weiß, was die Idee ist. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Formulierung. Der Sebastian hat bei uns im Gemeinderatausflug im Herbst eine Andacht gehalten, die bei uns allen irgendwie so Klick gemacht hat und irgendwie auch in mir viele Seiten in Schwingung versetzt hat über das, was ich glaube, was ich brauche und was viele von uns brauchen, um dass wir als Gemeinde wirklich ein großartiges Jahr 2017 miterleben können. Und diese Andacht drehte sich um verschiedene Aussagen von Jesus, und wo Jesus in Lutherdeutsch sagt, seid getrost oder sei getrost. Und das klingt, ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, ob ich das so nehmen will, weil es eben Lutherdeutsch ist und ein bisschen... Naja, so ein bisschen altmodisch klingt, und ich ringe noch ein bisschen mit mir, aber mal sehen. Wir können ja so ein Voting-System einführen. Alternativen wären zum Beispiel, was das Wort Getrost, wenn du es aus dem Griechischen versuchst herzuleiten oder auch aus dem Hebräischen, auch Gott sagt ja zu Josua, ich habe dir geboten, es war nicht so ein, hey, sei getrost, ich gebiete dir, dass du getrost und unverzagt seist. Ich meine, Gott hat da was im Herzen, was er uns weitergeben will. Mit dem Thema getrost sein. Und Bedeutungsaspekte von getrost sein sind, dass Gott sagt, sei sicher, sei guten Mutes, vertrau mir, sei gut gelaunt, sei guter Stimmung, sei fröhlich, sei sicher in Gott. Und wenn ihr Ideen habt, wie man das am besten auf den Punkt bringen kann, informiert mich am nächsten Sonntag. Wir werden uns für eine Variante entscheiden. Aber mir ist wichtig, dass ihr den Inhalt versteht, worum es gehen werdet. Und bitte nehmt euch nächste Woche einfach etwas mehr Zeit, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde länger als sonst, dass wir gemeinsam das uns erarbeiten können, was das Thema ist und welche Richtung wir im Jahr 2017 gehen wollen. Das Thema für heute ist, wie man 2017 600 Philister erschlägt. Oh, jetzt kriege ich wieder gleich ein paar verunsicherte Blicke. Holla, holla, holt die Keule raus heute. Was hat's denn damit auf sich? Und ich gebe zu, dass es, wenn man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, manchmal bestimmte Bereiche gibt, wo man denkt so, ah, musste das so drinstehen? Nein, das haben die auch noch gemacht. Oh, hätte Gott das irgendwie nicht anders lösen können hier. Und man muss, ich weiß nicht, ich bin jetzt seit 25 Jahren Christ. Und ich habe auch ein bisschen mit mir gerungen immer wieder. Also wie ich diese Dinge im Alten Testament für mich nehmen soll und verstehen soll, weil in Zeiten von Gewalt und Terror liest man sowas und sagt, das ist also schrecklich, was damals so passiert ist. Und für mich, ich bin für mich zum Schluss gekommen, das waren andere Zeiten damals. Das waren wirklich andere Zeiten. Das waren Zeiten, wir werden gleich in ein Buch gehen, wo es keine Regierung gab, wo es keine Polizei gab, wo es keine Organisation gab, wo es keine strukturellen Lösungen gab für Gefahren, die die Menschen dort hatten und mit denen sie bekämpft wurden. Aber als Christ muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass das genauso im Alten Testament drinsteht und dass dort sehr gewaltige Dinge passieren. Und ich denke dennoch, dass wir diese Dinge für uns geistlich deuten können, dass wir Inspiration und Kraft daraus schöpfen können. Die Predigt geht um Shamgar. Shamgar? Schon mal gehört? Shamgar? Shamgar. Shamgar. Ah, hier sitzen die weisen Menschen. Oliver war auch jemand, der es wusste auf Anhieb, aber ich glaube, ihr seid die einzigen zwei in dem Raum. Shamgar war ein Richter. Die Bibel hat 31.171 Verse. Zwei Verse davon gehen um Schamgar. Er taucht einmal hier auf und einmal da auf. Das war's. Und lass uns mal sehen, was man aus zwei Versen, was der Bibel herausziehen kann. In Richter Kapitel 3, Vers 31, schlag mal dort hin auf. Zeit der Richter war eine Zeit von Chaos. Es ist berichtet, dass, um ein bisschen das größere Bild zu machen, Gottes Plan war von Anfang an, dass Israel einen König hat, nämlich Gott. Und dass Gott über sie herrscht, dass sie auf Gott hören und das tun, was Gott sagt, und dann findet sich alles andere. Dann finden sich ihre Beziehungen untereinander, dann lösen sich die Streitigkeiten untereinander, wenn Gott der König ist, wenn Gott auf dem Thron sitzt. Und die Zeit der Richter war eine Zeit, die sich immer wieder so zirkulär im Kreis drehte, so wie täglich grüßt das Murmeltier. Du liest das und denkst, da war ich doch schon mal Horst, dann fingst du schon wieder damit an, was, jetzt auch wieder? Der Zirkel war immer, es bricht Chaos aus, es heißt, jeder tat, wie ihn gelüstete. Jeder hatte seine eigene Idee und seinen eigenen Plan und seine eigene Agenda und seine eigenen Moralvorstellungen und seine eigenen Ideen und Probleme zu lösen und Streitigkeiten zu lösen. Es war Chaos, völliges Chaos. Und irgendwann kommt es zum Punkt, wo sie so überwältigt sind von den Problemen, die sie haben, dass sie zu Gott schreien um Hilfe. Und jedes Mal heißt es dann, dass Gott dann einen Richter erweckte. Und mit diesem Richter, hier vor Schamgar war das Elihud, nach Schamgar kam eine Richterin, Deborah, gemeinsam mit Barak versucht hat, Ordnung in Israel zu schaffen. Und durch diese Richter kam wieder eine Struktur rein, kam wieder Ordnung rein, da kam Rechtsprechung rein, aber die Richter hatten auch so eine Funktion wie die Polizei tatsächlich damals. Und nicht nur die Richter, sondern auch die Leute, mit denen sie dort gearbeitet haben. Und in Richter Kapitel 3 heißt es, nachdem die Ära mit Elihud zu Ende gegangen ist, nach ihm kam Schamgar, der Sohn Anats. Der schlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Und auch er errettete Israel. Nach ihm kam Schamgar, der Sohn Anats. Er schlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Und auch er errettete Israel. Ich lese das zweimal, weil es einfach nicht mehr Verse darüber gibt in der Bibel. So. Und irgendwas muss man hier vorlesen. Das war Richter Kapitel 3, Vers 31. Der zweite Vers ist in Richter Kapitel 5, Vers 6. Das war während der nachfolgenden Ära von Deborah und Barak. Und sie haben Sisera besiegt mit 10.000 Mann. Und das Chaos, was ausgebrochen ist, wieder in den Griff bekommen. Und dann schreibt Deborah ein Siegeslied und preist Gott für alles, was er getan hat und was ihn ermöglicht hat. Und sie erinnert sich an die Zeit Schamgars. Und dort heißt es in Richter Kapitel 5, Vers 6. Zu den Zeiten Schamgars, des Sohn Anats, zu den Zeiten Jaels waren verlassen die Wege. Und die auf Straßen gehen wollten, wanderten auf ungebahnten Wegen. Zu den Zeiten Schamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren verlassen die Wege. Und die auf Straßen gehen sollten, wanderten auf ungebahnten Wegen. So, zu der Zeit von Schamgar war es so schlimm geworden, dass Israel so viele verschiedene andere Feinde ins Land eingefallen sind und das Land unsicher gemacht haben, dass die einfachen Menschen nicht mehr auf den üblichen Straßen gehen konnten. Dass sie auf den Hauptstraßen nicht mehr gehen konnten, weil ständig dort irgendwelche Philister auftauchten, die sie ausgeraubt haben, die sie überfallen haben, die sie getötet haben. Und sie sind immer auf Umwegen irgendwie gegangen. Das Land war nicht mehr sicher. Nun, jetzt wird über Shamgar berichtet, dass er 600 Philister erschlagen hat. Und es gibt tatsächlich so, ich habe mal im Internet ein bisschen recherchiert, so, da gibt es so, ich habe aus einer Bibel, eine handgemalte Bibel aus dem 14. Jahrhundert, ist so ein Bild von Shamgar, wie er so mit einem Schwert wütet zwischen 600 Leuten und die alle erschlägt und so. Und denkst du, was war das für ein Typ, der hat da nicht mehr ein Schwert gehabt, also der hat einen Ochsenstecken gehabt. Wie hat er das gemacht? Wie hat Shamgar sowas gemacht? Nun, jeder von uns hat seine eigenen Herausforderungen. Vielleicht ist es heute nicht gerade Philister erschlagen. In Deutschland gibt es meines Wissens keine Philister und auch keine Notwendigkeit, irgendjemanden zu erschlagen. Aber jeder hat in unserem Leben seine eigenen Herausforderungen. Was ist das? Du weißt, was deine Herausforderungen sind. Herausforderungen in Beziehungen, finanzieller Art, unsichere Zukunft, Dinge, wo du weißt, die wären für mich dran, die könnte ich tun, die sollte ich tun, aber ich weiß nicht wie. Ängste, Krankheit. Jeder von euch hat seine eigenen Herausforderungen. Dankeschön. Und für mich ist die Übertragung, wie kann ich Herausforderungen besiegen? Wie kann ich, es müssen ja nicht unbedingt diese Dinge sein, vielleicht ist es sogar, dass du gar nicht so viele Herausforderungen hast und ich mehr in die Zukunft blickst und sagst, das ist, was ich mir wünsche für mein Leben, das ist was Leben, was meine Ziele sind, das ist, wo ich mal hinkommen will eines Tages in meinem Leben. Das sind die großen Dinge, die ich tun will, die ich erleben will, die ich erreichen will. Deine Pläne, deine Wünsche, deine Visionen. Wie kannst du da hinkommen? Nun, was hat Shamgar gemacht? Shamgar hat drei Sachen gemacht und dann gibt's einen Schlüssel, den man braucht, wenn man, selbst wenn man Kenntnis von diesen drei Dingen hat und sich entscheidet, diese drei Dinge zu tun. Er hat drei Sachen gemacht. Erstens, Shamgar fing da an, wo er war. Shamgar fing da an, wo er war. Nun, Shamgar ist bekannt als Richter. Aber was war es für ein Typ? Wir wissen nicht viel über ihn, aber eigentlich wird er ein Bauer gewesen sein, der mit seinem Stecken Ochsen durch die Gegend getrieben hat. Das ist, wer Shamgar war. Shamgar war nicht dieser hochgebildete, von der Universität in Princeton studierte, Intellektuelle, der sich überlegt hat, wie man das Reich Israel wieder strukturieren, aufbauen und entwickeln kann, dass es zu alter Größe zurückfinden wird. Shamgar war ein einfacher Mensch. Und ich weiß nicht genau, wie diese Berufung von Shamgar ausgesehen hat, ob es so war, dass, wenn es später heißt, dass Gott einen Richter erweckt hat, ob Gott zu ihm gesprochen hat und er gesagt hat, ja, ab heute werde ich große Dinge für Gott tun, ab heute werde ich Richter werden. Oder vielleicht war er bloß jemand, der gesehen hat, dass hier irgendwas nicht stimmt in seinem Land. Dass er jemand war, der gesagt hat, die Leute können nicht mehr auf den Wegen gehen, die seit Hunderten von Jahren hier sind. Keiner traut sich mehr aus dem Haus zu gehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen was ändern. Und er hat sich entschieden, was zu tun. Und später hat man gesagt, wow, was dieser Shamgar gemacht hat, das hat Israel so inspiriert. Er hat Israel errettet. Er hat unglaubliche Dinge getan. Das war ein Richter. Vielleicht hat Gott ihn auf diese Art und Weise erweckt. Ich weiß es nicht, es ist nicht berichtet. Aber Shamgar hat da angefangen, wo er war. Er hat nicht gesagt, also ich bin jetzt Bauer, aber wenn ich dann ein Gerichtsgebäude gebaut habe, dann kann ich anfangen, Richter zu werden. Wenn ich eine Armee aufgestellt habe, dann kann ich anfangen, Richter zu werden und hier zu wirken. Wenn ich noch viele andere Helfer habe, dann werde ich losziehen. Wir wissen noch nicht mal, ob er verheiratet war und Kinder hatte. Wir wissen wenig über ihn, aber was wir wissen ist, dass er ein einfacher Bauer war und dass er dort, wo er war, angefangen hat. Er hat da angefangen, wo er jetzt war. Er hat sein, das, was er für Gott tun will, nicht auf die Zukunft verschoben. Er hat nicht gesagt, dann, wenn ich 1 Million Euro habe, dann werde ich diese großen Dinge tun. Gott interessiert sich nicht dafür, was du mit 1 Million Euro machen würdest. Gott interessiert sich dafür, was du mit deinen 1,25 Euro in deiner Hosentasche machst. Und was du machst mit dem, wo du gerade bist. Und Gott glaubt, dass da, wo du jetzt in diesem Moment bist, in deinem Leben, mit den Herausforderungen, mit den Schwierigkeiten, mit dem, wo du bist, dass Gott durch dich wirkt, will durch dich wirken. Und Shamgar fing da an, wo er war. Und ich bin so immer wieder ein bisschen ambivalent mit großen Träumen. Also eigentlich bin ich jemand, der sich immer große Ziele gesteckt hat, große Dinge erreichen wollte. Früher in der Schule, im Sport, ich habe Leistungssport gemacht, ich wollte immer nach höherem streben, nach mehr. Als ich Christ geworden bin, wollte ich die ganze Welt evangelisieren und die ganze Welt retten in einer Generation. Und ich habe große Träume gehabt. Und dann irgendwann hat man gemerkt, dass das Leben jeden demütigt und dass nicht alle Bäume in den Himmel wachsen. Und dann kannst du ins andere Extrem verfallen und sagen, ja, also mal kleinere Törtchen backen hier. Und ich glaube, es ist gut, große Träume zu haben. Und es in Gottes Hände zu legen, was davon erreicht wird. Aber was ich bin sicher, dass wenn wir nur unsere realistischen Pläne machen, erreichen wir viel weniger. Wenn wir nur sagen, okay, realistischerweise, was kann ich 2015 erreichen? Naja, nicht viel, aber ein bisschen was, also plane ich das mal und dann schaffst du ein Viertel davon und bist total frustriert, weil du das Gefühl hast, du bist auf der Stelle getreten. Ich finde es gut zu überlegen, 2017, am Ende des Jahres, in welchem Bereich kann ich Jesus ähnlicher geworden sein? Wie kann es aussehen, wenn ich ein liebevoller, geduldiger Ehemann geworden bin? Wie kann es aussehen, wenn ich jemand geworden bin, der danach gestrebt hat, Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen und seine Ängste dabei überwunden hat? Wie kann es aussehen, wenn ich jemand werde, der, obwohl er wenig Zeit hat, einen Weg gefunden hat, um Menschen zu dienen, um Gefangene zu besuchen, um Flüchtlingen zu helfen, um für deine Geschwister mehr da zu sein. Was immer es ist, du kannst es dir aussuchen. Aber ich finde es gut, große Träume zu haben. Große Träume für unsere Gemeinde. Zu sagen, ja, letztes Jahr sind eine Handvoll Leute Christen geworden und ich freue mich über jeden einzelnen, der Christ geworden ist. 2017 kann Gott mehr tun. Gott kann Größeres tun. Unter 4 Millionen Berlinern. Gott kann mehr tun. Es ist gut, große Träume zu haben und dann zu sehen, ich fange aber jetzt an, wo ich gerade bin. Und ich verschiebe den Anfang nicht auf die Zukunft mit irgendwelchen Ausreden oder Selbstbetrug von erst wenn ich, dann kann ich und sonst was. Wo bist du jetzt gerade? Vielleicht schreibst du mal auf für dich, wo du jetzt gerade bist und nimmst das als deinen Ausgangspunkt an und vertraust darauf, so wie Shamgar, dass wo er gerade war, du anfangen kannst. Nicht nur fing er an, wo er war, zweitens, er nutzte das, was er hatte. Er nutzte das, was er hatte. Nun, was hatte Shamgar, um anzufangen, da, wo er war? Nicht viel. Ein Ochsenstecken. Das war so ein Stab zwischen 70 Zentimeter und 1,80 Meter groß, habe ich mal gelesen. Damit hast du im Wesentlichen Ochsen angetrieben, okay? Nichts Spektakuläres. Manche Versionen davon hat man bei Ausgrabungen gefunden, hatten unten noch so einen Haken dran. Man vermutet, dass man beim Ackerbau, wenn man die Ochsen vorangetrieben hat auf dem Acker, man damit dann immer Sachen aus dem, also Unkraut und solche Dinge oder anders aus dem Acker noch rausgezogen hat. Shamgar nutzte das, was er hatte. Und das war ein Ochsenstecken. Was hast du, was Gott dir gegeben hat, am 01.01.2017? Das ist Das weißt du am besten, was du hast. Was hat Gott dir gegeben? Was hat Gott dir gegeben im Leben an Möglichkeiten? Was hat Gott dir gegeben an Begabungen, Fähigkeiten? Was hat Gott dir gegeben an finanziellen Ressourcen? Was hat Gott dir gegeben an Menschen in deinem Leben? Fang an, da an, wo du bist. Und nutze das, was du hast. Manchmal frage ich mich, warum es, also Klammer auf, Schritt 1. Ich bin total inspiriert von der jungen Generation. Ich war bei einer Theateraufführung von Soraya, bei einer Weihnachtsaufführung von ihrer Schule. Mit welcher Zuversicht die jungen Menschen auf einer Bühne stehen heutzutage, ist unfassbar. Mit welcher Selbstverständlichkeit sich da jemand hinstellt, 7. Klasse, und das Ding moderiert von vorne bis hinten, als sei er Johannes B. Kerner. Ist unfassbar. Welche Zuversicht die haben. Und welche Begabungen sie haben, was sie da an Liedern aufgeführt haben und an Chören und an Instrumenten gespielt haben und Theaterstücke und was weiß ich, ist unfassbar. Unfassbar. Aber manchmal frage ich mich, warum gerade diese Generation so Schwierigkeiten hat, größer zu denken, als nur der nächste Rockstar zu werden oder der nächste Fußballspieler. Und ich glaube, das liegt daran, weil viele nicht wissen, was sie haben. Und weil sie nicht wissen, wie sie das für Gott einsetzen können. Weil sie keine Vision davon haben, was man mit einem einfachen Ochsenstecken machen kann. Und wie viel mehr man mit all diesen Begabungen und Fähigkeiten, mit denen sie aufwachsen und ihnen mitgegeben wurden, was man mit diesen Dingen machen kann. Shamgar fing da an, wo er war. Und er sah diesen Ochsenstecken an und er sagte, das Ding ist gut genug. Und ich weiß nicht, ob er am Anfang dachte, um 600 Philister zu erschlagen, aber er hat gesagt, okay, das ist alles, was ich habe, aber ich muss hier was machen. Ich will hier was machen und was immer der nächste Schritt ist, werde ich machen. Mit meinem Ochsenstecken. Shamgar fing da an, wo er war. Und Shamgar nutzte, was er hatte. Und drittens, er tat, was er konnte. Shamgar tat, was er konnte. Wie erschlägt man 600 Philister mit einem Ochsenstecken? Es ist nicht berichtet. Aber es ist nicht berichtet, so wie es in dieser Bibel aus dem 14. Jahrhundert dargestellt war, dass er an einem Tag diesen Stecken rausgeholt und eine Heerschar von 600 Philistern erschlagen hat. Und sie lagen alle da am Boden und niemand konnte sich gegen ihn wehren. Das ist nicht berichtet. Ich vermute, er hat gesehen, wie ein Philister einen Israeliten überfallen und ausgeraubt hat und der hat seinen Ochsenstecken rausgeholt und er hat gesagt, das geht überhaupt nicht, was hier in Israel passiert, und hat den Philister erschlagen. Und dann gesagt, so holla, unglaublich, was man mit einem Ochsenstecken machen kann. Und dann hat er Zuversicht gewonnen, Mut gewonnen und hat gesagt, dann kann man auch mehr machen. Und ich glaube nicht, dass er an irgendeinem Tag viele Philister auf einmal erschlagen hat, sondern es waren ein paar hier und den einen da und den wollte er auch aus dem Land vertreiben und den hier auch und den hier auch und den hier auch und den nächsten auch. Und irgendwann hat man zurückgeschaut und hat die Gräber gezählt und hat gesagt, alter Schwede, der Typ hat 600 Philister erschlagen mit einem Ochsenstecken. Unfassbar. Und es heißt, dass er Israel errettet hat. Und ich glaube nicht, dass die Rettung war, dass er 600 Philister erschlagen waren, dann war das alles geklärt und die waren dann alle weg. Sondern ich glaube, die anderen haben das gesehen. Und gesagt, ich kann auch da anfangen, wo ich bin. Ich kann auch mit dem, was Gott mir gegeben hat, was tun. Und ich kann jetzt das tun, was ich eben heute tun kann. Und dann haben die Israeliten Mut bekommen, Glauben bekommen. Nun, ich glaube, ich werde mir so ein Buch schreiben, welche Philister ich dieses Jahr erschlagen habe. Und es werden nicht 600 an einem Tag sein. Aber jedes Mal, wenn ich frustriert bin und verbittert bin und mich einfach nur zurückziehen will in mein Loch, dann werde ich diesen Philister erschlagen, sagen, nein, ich gehe zu Gott und dann gehe ich zurück zu meiner Familie, dann gehe ich zurück zu meinen Freunden, einen Philister erschlagen. Jeden Tag ein oder zwei, dann kommt man so auf 600. Und dann werde ich am Ende des Jahres zurückschauen und sagen, Hammer. In einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Träume werden nicht an einem Tag Realität. Große Ziele werden nicht an einem Tag Realität. Es geht Schritt für Schritt für Schritt. Ein Buch wird nicht an einem Tag geschrieben. Du schreibst ein Buch Seite für Seite für Seite. Eine Meisterschaft wird nicht in einem Jahr gewonnen, an einem Tag gewonnen. Das ist Spieltag für Spieltag für Spieltag. Und am Ende, wenn du alles zusammenzählst, schaust du wieder zurück und sagst, wow, wir haben es geschafft. Gewicht verlierst du nicht an einem Tag. Es geht Pfund für Pfund und noch ein Pfund und noch eins. Und irgendwann schaust du zurück und sagst, so, alter Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass das möglich gewesen wäre. Wenn du Fragen dazu hast, frag mal Patrick. Als wir mit ihm die Bibel studiert haben, ist unglaublich, wenn du seine Geschichte hörst, das ist so inspirierend zu hören, was er alles erlebt hat an schwierigen Dingen, an Herausforderungen und wie er den Weg zurück ins Leben gefunden hat. Patrick, so wie er heute sitzt, hat mal 100 Kilogramm mehr gewogen. Das ist unfassbar. Und ich bin sicher, der Weg zurück war nicht ein Wunder über Nacht, sondern es war eine Entscheidung nach der anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Und hat den Weg aus der Trauer über den Tod seines Vaters und den ganzen Absturz danach und alles Mögliche wieder zurückgefunden ins Leben. Schritt für Schritt für Schritt. Shamgar fing an, wo er war. Er nutzte, was er hatte. Und er tat, was er konnte. Und ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist der Name Shamgars. Was bedeutet Shamgar? Shamgar bedeutet, der auf Gott hört. Shamgar bedeutet, der auf Gott hört. Das ist wahrscheinlich, was ihn ausgezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob man ihm später den Namen gegeben hat oder ob seine Eltern ihm den Namen gegeben haben. Aber er war jemand, der auf Gott gehört hat. Der hat gesagt, ich will wissen, was Gott will von mir. Und ich will auf Gott hören und das Richtige tun, das Rechtschaffene tun, das Gute tun. Und ich weiß nicht wie, aber Gott hat mich mit allem ausgestattet, was ich brauche, sonst hätte ich mehr. Und ich höre auf Gott. Und ich fange an, wo ich war. Ich nutze, was ich habe. Und ich tue, was ich kann. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und ich glaube, dass Jesus, dass Gott der Einzige ist, der so große Dinge auf einmal tun kann. Ja? Vieles von dem, was wir tun, geht nur Schritt für Schritt, in kleinen Schritten. Und das ist auch Gottes Plan. Es hält uns demütig, es hilft uns wachsen. Und das, was wir nicht schaffen können, das tut Gott. Und wenn er will, an einem Tag. Und wenn wir das Abendmahl feiern, denken wir daran, dass vor 2000 Jahren Jesus, der auf Gott gehört hat, nicht die Heerschar von Engeln geholt hat, um ihnen den leichten Weg zu ebnen und ihn zu bewahren vor Schmerz und Leiden, sondern dass er das getan hat, was wir nicht tun konnten, nämlich ans Kreuz zu gehen, für unsere Sünden zu sterben, das zu leiden, was wir hätten erleiden sollen, von den Toten aufzuerstehen. Und dass wir heute hier sitzen können mit dem Wissen, dass Gott alles vergeben kann und alles vergeben hat. Lass uns 2017, auch wenn du diese martialische Formulierung nicht magst, erschlag nicht 600 Philister, sondern tu 600 Wunder oder was immer dir gefällt. Aber lass uns groß denken, lass uns mit Glauben ins Jahr gehen, getrost sein, ohne Ängste, guten Mutes sein, gut gelaunt sein, guter Stimmung sein, fröhlich sein, im Vertrauen auf, dass Gott mit dem wenigen, was wir haben, ganz große Sachen machen kann. Lass uns zusammen beten. Vater, vielen Dank, dass wir hier zusammen das Jahr beginnen können, dass wir das Jahr in deinem Wort verbringen können, dass wir singen können zu dir, unsere Gedanken auf dich richten können. Und ich bitte dich, Vater, dass du einfach uns ein großartiges Jahr geben wirst, Vater. Ich weiß, es ist dein Plan, es ist dein Wille, Vater. Hilf uns, dich zu hören. Wie du sagst, sei guten Mutes, sei zuversichtlich, ich bin bei dir. Und sehen, was du tun wirst, Vater. Hilf uns, jeden Schritt zu gehen, einen Schritt nach dem anderen, Vater, am Ende des Jahres zu staunen, Vater, was du getan hast. Vater, ich danke dir für Jesus, durch den es überhaupt erst möglich ist, Vater, dass wir frei sein können von Schuld, von schlechten Gewissen, frei sein können von Beladenheit, sondern dass du uns befreit hast, Vater, dass wir jeden Tag neu anfangen können und die Gnade jeden Tag neu ist. Und Vater, ich danke dir einfach, dass du unser Gott bist. Ich danke dir auch für das letzte Jahr und wie du dort gewirkt hast, Vater. Und ich freue mich auf dich zu sehen, Vater, was du mit uns im neuen Jahr vorhast. Hilf uns, wenn wir das Abendmahl feiern, unsere Gedanken auf Jesus zu richten, auf sein Leiden, aber auch auf die Freude der Auferstehung und das, was du uns geschenkt hast. In seinem Namen bete ich. Amen.